Wusstest du, dass jedes Jahr in Deutschland viele tausende Menschen ganz alleine beerdigt werden, weil quasi niemand mehr da ist, der sich um die Menschen kümmert, weil niemand mehr da ist, der um die Menschen vielleicht auch trauert, der die Menschen vermisst? Und die Zahl ist weiterhin steigend. Und deshalb wollen wir heute in diesem neuen Soul Talk über ein Thema sprechen, über das, glaube ich, zu wenig gesprochen wird, nämlich Einsamkeit im Alter. Und ich habe eine, ja, es ist keine Geschichte, sondern eine Anekdote mitgebracht von einem Schulfreund, die mich sehr berührt hat, die Steffen sehr berührt hat und die es einfach, ja, einfach mal gilt, wirklich zu hören, mit dem Herzen einfach mal zu fühlen, was eigentlich wirklich abgeht in unserer Gesellschaft. Und dass es wirklich eine Aufgabe von uns allen ist, inkludiert über sämtliche Generationen hinweg ein gemeinschaftliches Leben zu führen. Das ist der erste Teil dieses Soul Talks. Den zweiten Teil findest du dann bei Steffen im Die Kunst zu leben Podcast. Und ich kann dir nur von Herzen empfehlen, höre dir den Podcast wirklich bis zum Ende an. In Steffens Podcast. Denn es kommen wirklich sehr wertvolle Hinweise und Impulse, was denn richtig tolle Organisationen und Einrichtungen sind, an die man sich wenden kann, um auch genau diesem Phänomen, diesem steigenden Phänomen von Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken. Und das weiß ich aus der eigenen Familie, dass es da mittlerweile so tolle Lösungen gibt. Und die erfährst du eben im zweiten Teil des Podcasts bei Steffen. Also lass uns heute reinspringen in dieses sehr sensible, emotionale Thema Einsamkeit im Alter. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk. Ein Freund von mir, mit dem ich in die Schule gegangen bin, der war ganz lange ohne Bekenntnis und hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, er möchte irgendwo auch im Rahmen seiner Hochzeit seine Frau bzw. seine Schwiegermama ist auch sehr, sehr gläubig und hat dann einfach angefangen, sich zu engagieren. Hat irgendwie das Gefühl gehabt, es fühlt sich stimmig an, irgendwo dazu zu gehen, sozusagen in eine Glaubensgemeinschaft. Und er hat sich dann für die evangelische Kirche entschieden und hat da auch für sich gemerkt, er möchte da irgendwie auch ein bisschen was bewirken. Ne? Hat sich dann auch mit dem Pfarrer irgendwie angefreundet, weil der irgendwie auch eine coole Socke ist. Ne? Bei den Evangelien ist es ja so, die dürfen ja dann, glaube ich, trotzdem heiraten und Kinder haben und so weiter. Mhm. Und deswegen, weil er dann selbst auch Kinder hatte, hat er sich dann irgendwie auch gut verstanden und dann hat er irgendwie das Gefühl des Gebens so gehabt. Ne? Mhm. Und im Rahmen dieses Engagements in der evangelischen Kirche hat er auch mal zu Geburtstagen von Menschen aus der Gemeinde, und zwar zu fortgeschrittenen Geburtstagen, ich sage jetzt mal so 80 plus, auch das Amt übernommen, denen eine Kleinigkeit vorbeizubringen am Geburtstag. Die wussten, ah, okay, die Frau Ilse Meier hat heute Geburtstag, da fahre ich mit einem Glas Honig vorbei. Und das hat er letztens so erzählt, weil wir uns in unserer Schulkumpelsgruppe wieder getroffen haben. Dann hat er das so erzählt. Und der ist eigentlich mit so einem ganzen Lustiger, mit dem kannst du Pferde stehlen. Ich könnte ein Buch drüber schreiben, was ich mit dem alles schon erlebt habe. Aber da wurde der ganz andächtig und auch so hat so ein bisschen glasige Augen bekommen. Und dachte ich mir, oh okay, den rührt eigentlich jetzt nicht so schnell irgendwas. Ne? Also der ist eher immer on the edge, so, ne? Eher so immer gut drauf und alles ist cool. So. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da ist irgendwas, was jetzt gerade sehr berührend für ihn ist. Und er hat erzählt, du wirst es nicht glauben, wie viele Menschen, ältere Menschen, mir mit Tränen in den Augen dann Danke sagen für das, dass ich an ihrem Geburtstag da vorbeikomme und denen ein Glas Honig bringe. Und teilweise haben die mich dann eben auch reingebeten. Und dann war ich da teilweise eine Stunde gesessen und habe mit denen einfach gequatscht. Und die haben teilweise immer wieder angefangen zu weinen, weil sie so gerührt waren, dass irgendjemand an sie denkt, an ihrem Geburtstag. Das heißt, da gab es dann auch keine Familie und so weiter, die dann da vorbeikam und die einfach mal zum Geburtstag gratuliert hatten. Deswegen war das für die so außergewöhnlich, dass einfach ein, in Anführungszeichen, Fremder vorbeikommt und sagt, hey, alles Gute zum Geburtstag. Und das war schon Grund dafür, dass die so im Herzen bewegt waren. Und dann hat er mit dem Pfarrer darüber gesprochen und hat gesagt so, hey, total krass, die fallen teilweise echt aus allen Wolken, dass da jetzt jemand vor der Tür steht, weil eigentlich hätte er damit gerechnet, so nach dem Motto, ja cool, vielen Dank für den Honig, aber bei mir sind gerade irgendwie Familie und alles ist hier Full House und so, Dankeschön, bis dann, ciao. Aber es kommt so oft vor, dass er reingebeten wird und er der Einzige ist, an dem Tag, der überhaupt irgendwie an die Person denkt. Und dann hat der Pfarrer gesagt, ja, die Solo-Bestattungen, die nehmen auch ganz schön zu. Und er so, was sind Solo-Bestattungen? Naja, Solo-Bestattungen sind quasi Bestattungen, wo quasi der Leichnam und ich alleine sind. Das heißt, da gibt es eine Beerdigung und es ist niemand da. Und exakt niemand außer der Pfarrer sozusagen. Und dann wird halt dieser Mensch beerdigt. Und dann hat der Freund von mir gesagt, ja gut, aber das wird jetzt auch nicht so oft vorkommen oder so, oder? Und dann hat er gemeint, also im Januar waren es in unserer kleinen Gemeinde jetzt 30.
Was?
Und dann so, wie bitte? Es sind alleine hier in dem kleinen Ortsteil von Augsburg im Januar 30 Menschen gewesen, wo niemand zur Beerdigung kam.
Boah.
So, ja, und das Tendenz steigend. Und das kannst du dir jetzt mal hochrechnen auf Bayern, auf Deutschland, auf die Welt, wie viele Menschen einfach dann wirklich komplett alleine sterben. Es kriegt dann vielleicht auch gar niemand mit, außer der Nachbar. Und dann werden die ganz alleine beerdigt, weil es niemanden mehr gibt, sozusagen, der sich da, keine Ahnung, manchmal vielleicht auch dafür interessiert, vielleicht hat man sich verstritten, vielleicht sind die ganzen Freundinnen schon verstorben und so weiter, der Mann verstorben. Und das möchte ich mal zum Anlass nehmen, und zwar jetzt nicht auch ohne Grund heraus, mit dir heute mal drüber zu sprechen, weil die Schwester von Alina, die studiert Gerontologie. Und Gerontologie ist quasi die Lehre des Älterwerdens oder des, ich sag mal, in gesellschaftlicher Form integrierten Älterwerdens.
Mhm.
Und ja, halte mich für ungebildet, aber vor der Sophia habe ich in meinem Leben das Wort Gerontologie tatsächlich noch nie gehört. Also das ist nicht so, okay, was?
Nee, hätte mir jetzt auch nichts gesagt, muss ich sagen.
Genau. Und ich habe mich heute Morgen, da sie gerade hier bei uns zu Besuch ist, habe ich mich mit ihr darüber unterhalten und habe eben ihr das erzählt, dass wir über das Thema sprechen, und war auch tatsächlich, obwohl sie das studiert und obwohl sie quasi im Rahmen ihres Studiums sehr viele Organisationen kennenlernt und so weiter, von der Zahl auch sehr, sehr berührt und bewegt, wie viele Solo-Bestattungen es dann anscheinend dann da draußen so gibt, wo Menschen wirklich komplett alleine sterben. Genau. Und da möchte ich heute mit dir gerne mal ein bisschen reingehen, was denn da vielleicht auch Präventionen sind, was wir vielleicht auch tun können für uns, ne? Also dass wir in Anführungszeichen mal nicht diesem Schicksal in Anführungszeichen erleiden, und was wir gesellschaftlich auch da tun können. Deswegen wollte ich da heute mit dir mal die Taschenlampe draufhalten, dass es da mittlerweile auch schon Lösungen gibt, von denen aber immer noch zu wenige wissen. Gerade wenn es darum geht, ja, meine Oma ist so alleine, keine Ahnung, meine Mutter, die wohnt in Hamburg, die ist so alleine, ich kann nicht, ich bin beruflich ganz woanders. Dass es da einfach Lösungen gibt mittlerweile, von denen aber eben noch, wie ich gesagt habe, zu wenige Menschen wissen, dass man die auch mal empfehlen kann, na, wo Menschen dann wirklich auch wieder neuen Anlauf nehmen können, wo sie auch ehrenamtlich betreut werden. Aber da können wir dann gerne noch im Detail drauf gehen. Einfach mal so, was sagst du dazu?
Ja. Ja, mir fallen dazu zwei Dinge ein. Also das eine ist, weil du das auch gerade so gesagt hast, ne, so dieses alleine Sterben. Das, was du ja, glaube ich, meinst, ist ja auch eben jetzt eben die Beerdigung. Also nicht das alleine Sterben, sondern das alleine beerdigt werden und somit ja auch der Prozess davor. Also dieses alleine alt werden oder das eben einsam im Alter sein. Weil alleine zu sterben ist aus meiner Sicht, und da bin ich nicht allein, der Idealzustand.
Machen Katzen ja auch, die legen sich ins Gebüsch dann.
Ja, eigentlich alle Tiere. Also wir sind eigentlich die einzige Spezies, da wo immer die ganze Familie und so weiter drum herum steht. Und es gibt ganz viele spirituelle, also nicht zuletzt auch spirituelle Perspektiven, die da massiv dagegen sprechen. Es ist natürlich für uns Menschen aus der menschlichen Sicht immer so eine ganz komische Vorstellung, dass da jemand ist und da fühlt man sich alleine und man hat Angst und so weiter. Aber diese Angst, die da vielleicht in den letzten Minuten und so weiter oder vielleicht auch Stunden ist, die kann dir ja ein Mensch, der da auf der Seite ist, in den meisten Fällen zumindest nicht wirklich nehmen, sondern es ist ja auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist ja dann eben auch ein bisschen Spiegelbild des Lebens, was du zu Lebzeiten nicht geklärt und auch nicht gelöst hast. Oder wenn du generell das Thema Loslassen für dich nicht gelernt hast, diese kleinen Tode, die es ja gibt, dann wirst du im Moment des wirklichen körperlichen Todes damit natürlich konfrontiert. Und da kann zwar jemand, der die Hand hält, in dem Moment einen gewissen Trost tatsächlich auch eventuell spenden, aber das ist natürlich eigentlich nur ein Pflaster auf etwas, was natürlich eigentlich nicht zu heilen ist in dem Moment von diesem Menschen. So, und deswegen glaube ich, also ein wirklich guter Tod ist ein bewusster Tod. Das wäre aber mal eine eigene Podcast-Folge wert. Ne? Mhm. Heißt ja, mein Thema ist die Kunst zu leben. Aber man könnte auch mal eine Folge machen über die Kunst zu sterben. Mhm. Ich habe da vor kurzem ein sehr intensives Buch auch dazu gelesen und hat auch bei mir nochmal den ein oder anderen Blick auf den Tod oder auf das Sterben an sich nochmal ein bisschen erweitert. Genau, aber ist jetzt nicht unser Thema. Das, was du ja meinst, ist ja was anderes. Ne? So, und wenn ich jetzt mal an die Blue Zones zum Beispiel denke, ne, also diese Regionen in der Welt, wo die ältesten Menschen und auch die meisten Hundertjährigen leben, da ist ja unter anderem eine Gemeinsamkeit von denen, ne, es gibt ja überall so die Specials, wie die dort leben, ne, in Okinawa ist es einfach anders als in Amerika drüben oder in irgendwo in Italien haben wir ja auch, glaube ich, was. Ne?
Sizilien, glaube ich. Oder
Sizilien, so. Genau. Mhm. Sardinien, glaube ich, ist es nicht
Sizilien. Ah, ja, stimmt.
Ist egal.
Stimmt.
Genau. Auf alle Fälle gibt es ja schon regionale Unterschiede, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Und eine der Gemeinsamkeiten ist ja, dass diese Menschen so alt werden, also vor allem auch glücklich alt werden, nicht nur, dass sie lange leben. Ne? Longevity ist mittlerweile auch so ein Begriff, den ich nicht mehr hören kann, weil es ja nicht darum geht, lange zu leben, sondern es müsste eher sowas wie Soulgevity sein, ne? Also dass die Seele einfach auch lang lebt und nicht nur der Körper am Leben gehalten wird. So, und die Gemeinsamkeit ist, dass diese Leute eben in Gemeinschaften leben. Und dass sich eben auch, und zwar eben, und das finde ich einen wichtigen Punkt, nicht nur, dass man alte Leute zusammen einkaserniert in Altersheimen oder irgend sowas, dass die da irgendwie, ehrlich gesagt, in so einer Art legalisierten Ghetto aufgeräumt sind und irgendwie betreut werden und jemand dafür hoffentlich viel Geld bezahlt, sondern dass alte Menschen Teil der Gesellschaft sind und wahrscheinlich ist es sehr wichtig, dass wir da mal ernsthaft drüber nachdenken, dass wir wieder in kleinere Communities uns einbetten und diese Local Communities, diese Netzwerke einfach bauen, in denen jeder seinen Beitrag leistet und jeder seinen Platz einfach auch wieder hat und dass wir nicht versuchen, die Kinder kommen in den Kindergarten, die Alten kommen ins Altersheim, die Leute, die arbeiten, kommen ins Büro und jeder ist in seiner eigenen Massentierhaltung gefangen, sage ich jetzt mal, und fristet da sein Dasein, weil das führt nämlich eben, diese Separierung führt eben genau zu diesem Problem dieser Vereinsamung, die ja nicht nur bei alten Menschen stattfindet, die ja generell stattfindet. Ich habe vor kurzem eine Zahl gelesen, die konnte ich nicht glauben, dass sich jeder dritte New Yorker einsam fühlt. New York ist eine massiv expandierende Stadt. Das ist wahrscheinlich eine der lebendigsten Städte der Welt. Und dort fühlt sich jeder Dritte einsam. Mhm. Also das hat mit der Menge an Menschen nichts zu tun. Es geht wirklich um Verbindung. Und da braucht es eine Gemeinschaft, da wo auch etwas entsteht untereinander. Und das ist mir bei diesem, ich habe auch ein, zwei Filme über diese Blue Zones gesehen, dass mir das so aufgefallen, wie das die Lebensgeister weckt, wenn man einfach mit alten Menschen zusammen wirklich lebt, wenn die ein lebendiger Teil einer lebendigen Gemeinschaft sind. Und das glaube ich, also das ist das, was mir als erstes einfällt zu deinem voll. Thema.
Voll. Was Sophia vorher auch meinte, dass es ganz wichtig ist, in der Gesellschaft sowohl bei der Generation oder zwei Generationen vor den Älteren sozusagen, als auch bei den älteren Menschen, also wir reden jetzt von, keine Ahnung, 80 plus oder so, ne? Mhm. Dass man da dieses Ich bin alt Etikett einfach auch mal umschreibt als nur die negativen Sachen sehen. Ja, die Alten, die müssen durchfinanziert werden und so weiter, die können nichts mehr, die müssen irgendwie, na, um die muss man sich kümmern. So ja. Die quasi die Alten.
Das die ist Belastung quasi, der Gesellschaft.
Ganz genau, genau. Mhm. Und das stimmt überhaupt gar nicht, hat die Sophia gesagt, wenn man da mal reinguckt. Warum? Weil ein Fakt ist zum Beispiel, über 50% aller Ehrenämter in Deutschland werden von RentnerInnen übernommen.
Ja.
Also stell dir mal vor, das würde alles,
Bereich.
Genau, stell dir vor, das würde alles wegfallen. Da hätten wir Wahnsinn. Ein enormes Problem. Und dann, ja, die Alten, ne? Ja, Moment mal ganz kurz, guck doch mal ganz kurz hin, was diejenigen, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, was die dann danach rocken hier bei uns für die Gesellschaft. Alter Falter.
Auf die das, halten den ganzen Laden hier am Laufen.
Genau, auf das könnten wir niemals verzichten. Da würde alles zusammenfallen. Ja, und das darf man sich mal kurz bewusst machen. Na, also alleine auch das Bild, das man selbst hat. So, ich arbeite ja nur für die Rente der Alten oder was weiß ich, was ich da alles schon gehört habe sozusagen. Ne? Mhm. Und dieses Bild dürfen wir shiften. Vor allem, das dürfen auch die älteren Menschen shiften in sich. Ich bin ja auch nur eine oder einer von denen, die jetzt quasi den Jüngeren zur Last fällt oder wie auch immer. Ne? Also das stimmt einfach auch nicht. Man hat noch so viele Möglichkeiten, gerade wenn es darum geht, so wirklich dieser Rentenübergang. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst ein super schönes Interview mit Peter Lennartz. Kennst du den zufälligerweise? Nee. Der war mal relativ erfolgreicher Geschäftsmann, war, ich glaube, Unternehmensprüfer und Steuerberater oder sowas und ist jetzt ausgeschieden aus dem Arbeitsleben. Und hat jetzt quasi eine Organisation gegründet, die heißt Ziemlich bester Ruhestand. Und er hat gesagt, es ist nicht einfach. Und die Sophia hat es vorher auch gesagt. Stell dir mal vor, wie alles im Leben eigentlich immer mit Sinn und Struktur in Anführungszeichen sozusagen gefüllt ist. Ne? Man geht irgendwann in die Schule und ist da quasi in dem ganzen System so eingebettet. Dann hat man irgendwann so die erste Liebe, erstes Mal Sex, Autoführerschein machen. Man hat irgendwie so, wow, das Leben ist so krass, ich lerne total viele neue Sachen. Und dann kommt irgendwie das Nächste, dann arbeitet man, vielleicht hat man irgendwie eine Familie, dann hat man irgendwie ein Eigenheim oder na, was auch immer dann einem im Kopf so kommt, was man dann in dem Bereich des Lebens dann so macht. Aber man hat irgendwie, man ist so voller Energie und Tatendrang oder baut ein Unternehmen auf und so weiter. Und plötzlich gibt es dann noch einen Teil dahinter, der gefühlt dann eher so im Nichts landet, so mental. So, ja gut, was mache ich denn jetzt dann sozusagen? Ne? Gerade wenn man sich da sehr identifiziert hat damit, was man davor gemacht hat, dann fällt man da, wenn man da nicht aktiv sich drum bemüht, einfach auch in ein Loch. Siehe Trigema. Na, Chef, die hatte ich auch letztens im Interview mit dem Peter, dass das dann manchmal dazu führt, dass man gar keinen Lebenssinn mehr sieht sozusagen und da sich wirklich auch drum bemühen, dass man, bevor man wirklich über 80 ist, dass man sich, musst du mal vorstellen, das ist ja nochmal ein Drittel drauf. Na, nehmen wir an, wir werden 90, du arbeitest irgendwie von 30 bis 60 oder was weiß ich, keine Ahnung, manche arbeiten natürlich noch mehr. Und dann geht es ja noch weiter. Dann geht es ja noch mal ein Drittel oder vielleicht sogar noch länger weiter. Die älteste Frau ist 130 gerade im Moment auf unserer Welt. Das heißt, mit 65 hat die Hälfte ihres Lebens gehabt. Musst du mal vorstellen. Ne? Also wir können ja nicht da hinten dieses Abfallprodukt so, ja, danach, da ist dann auch noch irgendwas, aber naja gut, das ist ja eher dann so das Auslaufen vom Leben. Na, null, also gar nicht.
Ja, genau das Gegenteil eigentlich. Genau. Ne? Weil da ist ja eigentlich das ganze Potenzial und das wahre Weisheitskapital, die Lebenserfahrung, die eben keine künstliche Intelligenz ersetzen kann. Die kann, genau. die kann nur Antworten liefern, aber die hat den Prozess dahin natürlich nicht erlebt. Ne? Und das ist ja immer, das ist die Herausforderung heutzutage auch, dass du durch Technologie auf jede Frage, die du stellst, natürlich sofort eine Antwort bekommst. Oft auch eine sehr gute Antwort, aber der Prozess, zu einer Antwort zu gelangen, ist eigentlich der wahre Prozess, um den es geht, es zu kapieren. Ne? Wenn ich eine Frage heute habe, ein mathematisches Problem und ich habe einen Taschenrechner, der mir die Antwort, die Lösung gibt, dann kann ich die Lösung hinschreiben. Ich habe nicht kapiert den Weg, den Lösungsweg, um dahin zu kommen. Und das ist ja der große Asset, wenn man so will, ja, der große Vermögenswert, der große Beitrag, der große Schatz, den alte Menschen auch haben können, weil sie eben die Wege schon gegangen sind und eben wirklich eine Weisheit haben, da wo junge Menschen zwar vielleicht eine Antwort haben, aber trotzdem nicht kapieren und auch gar noch nicht kapieren können. Und das ist so ein unverzichtbarer Mehrwert, den eben keine Technologie der Welt eben ersetzen kann. Also ein gelebtes Leben, ein Reichtum an innerer Welt, der da ja auch entsteht, ist unersetzlich. Aber man muss alte Menschen natürlich auch einbeziehen, dass sie es teilen können und dass sie es teilen wollen. Und dass man eben sie auch wieder fragt, anstatt sie abzuschieben irgendwo hin, dass man sie mit einbezieht, dass man ihnen Möglichkeiten bietet, dass man sie ermutigt, dass sie eben auch einen Wert haben. Und da vielleicht mal auch nochmal ein anderes Thema aufzumachen, was ich aber auch wichtig finde. Auf der anderen Seite ist auch das Eigenverantwortungsgefühl der Menschen selber.
Absolut.
Weil die Frage ist, wann geht eigentlich Alter los?
Absolut.
So, wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich mir das Leben wie eine Wanderung vorstelle, ne, dann gehe ich irgendwo von zu Hause los und irgendwo gehe ich auf meinen Berggipfel und irgendwann gehe ich halt wieder heim. So, irgendwann bin ich auf dem Rückweg in meinem Leben. So, jetzt weiß keiner von uns, wie lange seine Wanderung geht. Ja, bei dem einen 20 Jahre, bei dem anderen 2 Jahre, beim nächsten vielleicht eben 130 Jahre, wie bei deinem Beispiel. So, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich gehe davon aus, dass ich zumindest mal im Optimalfall gerade noch so im letzten Abbiegebereich meines Hinweges bin. Es könnte aber auch sein, dass ich schon auf dem Rückweg bin. Und ich finde es sehr wichtig, dieses eigenverantwortliche Prinzip da auch zu haben, zu sagen, okay, was ist denn mein Anteil daran, dass es mir im Alter nicht so geht, dass ich mal vielleicht in einem einsamer Mensch sterbe? Weil Erfolg an sich wird nicht dazu beitragen. Ich meine, da gäbe es jetzt wahrscheinlich von deinem Bekanntenkreis auch genügend Geschichten, wie viele eigentlich recht erfolgreiche oder auch finanziell erfolgreiche Menschen durchaus eine einsame Beerdigung haben oder auch einsame Lebensjahre. Und ich finde es halt wichtig, dass man sich auch die Frage stellt, okay, unabhängig von meinem Alter, was möchte ich in die Gesellschaft auch einbringen weiterhin? Was habe ich zu geben? Was möchte ich geben? Weil ich persönlich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich provoziere ich jetzt mit der Aussage ein bisschen, aber es ist einfach meine Sicht. Es ist auf der einen Seite traurig, dass Menschen eben ein bisschen auf die Seite geschoben werden und der Wert nicht gesehen wird und dass man sie so ein bisschen vergisst an manchen Stellen. Der andere Aspekt ist, dass es aber auch vielleicht manchmal diese Erwartung gibt, wenn man älter wird, müssen sich Leute oder eine Gesellschaft, der Staat oder wer auch immer um mich kümmern oder die Familie muss für mich da sein. Das ist kein Grundrecht, das man hat. Man kann das moralisch natürlich unterschiedlich bewerten, aber ich sag mal so, ich würde behaupten, dass es eine sehr zuverlässige Prophylaxe und Medizin gibt dagegen, um im Alter nicht einsam zu sein. Nämlich indem man sich Zeit seines Lebens so gut man kann natürlich, ne, es gibt natürlich auch manchmal Limitierungen und Möglichkeiten, wo es schwierig wird bei Krankheit oder sowas, das ist eine andere Sache. Aber wenn ich denn gesund bin und was beitragen kann, geistig und körperlich, dann sollte ich etwas einbringen. Und wenn ich einen Beitrag für die Gesellschaft leiste, werde ich immer Teil der Gesellschaft sein. Und viele Leute, die auch einsam leben, haben diesen Aspekt des beitragen Wollens
genau.
auch vielleicht ein bisschen vergessen. Ne? Hm. Ich glaube, es braucht beide Seiten, die aufeinander zugehen.
Absolut.
Ich merke, weißt du, ich kenne auch so ein paar ältere Leute. Und da gibt es eben ne, so diese zwei Kategorien. Es gibt Leute, die sind im Alter einfach, also die haben gefühlt, obwohl sie sehr alt sind, einen größeren Freundes- und Bekanntenkreis. Sie sind so sozial engagiert, deutlich mehr als ich zum Beispiel. Ja? Also auch was die jetzt so, also in welcher Gesellschaft die sind. Gut, ich will ja gar nicht so viel in Gesellschaft sein, aber trotzdem, also enorm lebendiges Vereins- und Gesellschaftsleben. Mhm. Und man sagt, wow, Respekt, mit 84 ne, ist der mittendrin, ne? Mehr als ich es jemals war. Mhm. Und dann gibt's, sehe ich natürlich auch andere alte Menschen, die tatsächlich eher vereinsamen. Und da muss ich schon sagen, nicht bei jedem, aber es gibt ein Muster, das ich erkennen kann bei vielen, dass diejenigen, die eher vereinsamen tendenziell, auch Leute sind, die irgendwann angefangen haben, sich nur noch um sich selbst zu drehen. Mhm. Und die sich auch ein bisschen zurückgezogen haben von der Welt. Ne? Und das, mhm. glaube ich, ist auch wichtig, dass man Menschen ermutigt, dass sie sich wieder einbringen wollen und eben auch können. Ne?
So, das war der erste Teil des Podcasts. Einsamkeit im Alter. Und wie im Intro schon beschrieben, lohnt es sich jetzt sehr, an dieser Stelle einfach in die Shownotes zu klicken, auf Steffens Podcast und dort diese Folge weiterzuhören. Denn wie gesagt, es kommen jetzt wirklich sehr wertvolle Impulse, was es denn alles mittlerweile für wundervolle Möglichkeiten gibt, was es für wundervolle Organisationen, Vereine gibt, die du vielleicht auch anderen weiterempfehlen kannst, wenn du Menschen kennst, die ja von Einsamkeit im Alter betroffen sind. Vielleicht kennst du es sogar aus deiner eigenen Familie oder von Freunden. Also das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Also hüpfe jetzt rüber in Steffens Podcast, die Kunst zu leben, und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian, bis dann, bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders over.